Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Kazala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Ja, wie man gerade unschwer hören könnte, sind wir jetzt hier um 18 Uhr bei Echo auf Köln Campus und neben mir sitzt die liebe Mia Bös. Hallo Miriam.
Hallo.
Ich freue mich ganz doll, dass du da bist und damit du dich nicht jetzt mühsam selbst vorstellen musst, haben wir einen kleinen Beitrag vorbereitet, beziehungsweise mein Kollege René Müller hat einen kleinen Beitrag über dich und dein Leben vorbereitet. Bist du bereit?
Verrückt ist das, ich bin sehr bereit.
Okay.
Der Lebenslauf der lustigen Ulknudel Mia Bös startet eigentlich ziemlich seriös. Abitur, Italienisch- und Spanischstudium, Musik- und Medienwissenschaften bis hin zum Musical. Das war's dann aber auch mit Seriosität. Die deutsche Schauspielerin, Komikerin und Sängerin dachte sich wohl, hey, ich kann singen, ich bin lustig, sing ich doch mal was Lustiges. Zum Beispiel in der Rockband Fabulöse Thekenschlampen oder in der Diskothek Oberbayern in Palma de Mallorca, in der sie mehrere Jahre lang unter dem Künstlernamen Möhre aufgetreten ist und die berühmten 20 Zentimeter besang. Bekannt aus dem deutschen Fernsehen ist Mia Bös vor allem durch ihre Auftritte bei den Dreisten Dreien, bei denen sie mehrere Jahre lang Mitglied war. Er hat Glied gesagt. Mia scheint außerdem eine wahre Meisterin im Aufschieben zu sein. Auf der Bühne erzählt sie uns nicht nur, wann und wie sie wahrscheinlich demnächst Schluss macht, dass sie nächste Woche erst erwachsen wird, sondern liest auch unaussprechlich peinliche Auszüge aus ihrem Jugendtagebuch vor.
Ich war auf dem Speicher meiner Eltern und habe den Koffer gefunden und da sind meine alten Tagebücher drin. Ja, ich bin ein Mädchen, ne? Also ich war früher schon eins. Und dann war ich irgendwann mal so 11 bis 19 Jahre alt und habe ich Sachen aufgeschrieben ins Tagebuch. Und 11 bis 19-jährige Mädchen schreiben Sachen auf, die auch unangenehm sind teilweise. Ey, da stehen Sachen drin, die sind so peinlich. Die kannst du auf gar keinen Fall jemals irgendjemand... Ich lese euch mal was vor. Heiko, I love you. I love you like never before. You. Auch wenn ihr das jetzt aber schon lustig findet, dann habe ich aber wirklich Zeit mitgebracht.
Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit mitgebracht. Also Mirja, erzähl uns doch mal was unaussprechlich Peinliches aus deiner Jugend. Herzlich willkommen bei Echo, dem Talk auf Köln Campus. Herzlich willkommen, Mirja Bös.
Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Gerne.
Ja.
War das treffend auf dich, die Beschreibung und der Beitrag?
Ja, finde ich schon. Die Seriöse habe ich ja hinter mir gelassen in der Tat. Ich versuche jetzt im Alter wieder seriös zu werden, aber es klappt nicht.
Ist es so eine Sache, dass du sagst, du möchtest jetzt wieder ein bisschen dich setteln?
Nee, okay. Nee. Also ich habe ja jetzt wieder angefangen Musik zu machen, die natürlich nicht mehr so... Sag ich jetzt mal, also es ist kein Gliedlied, wie ich meine alten Lieder immer sehr gerne nenne, sondern es sind Pop, Comedy-Pop. Aber das ist ja, ich hau jetzt da auch schon wieder ein bisschen auf die Kacke. Also es ist ja so bei mir. Ich lasse es raus. Es muss ja raus, sonst eitert es. Kriege ich ein Magengeschwür, weiß ich.
Raus musste es in der Tat ja auch, als du deine Tagebücher geschrieben hast.
Ja.
Früher, damals, als Teenie.
Ja.
Und du hast in deinem Buch selber geschrieben, es sind wirklich extrem peinliche Dinge und du wünschst dir manchmal, du hättest sie nicht unbedingt geschrieben oder... Es ist schon unangenehm an manchen Stellen gewesen, oder?
Es ist ja schon so, dass Mädchen in der Pubertät unfassbar bescheuert sind, also Jungen auch, aber die reden ja nicht so viel wie Mädchen. Aber und im Nachhinein muss ich jetzt allerdings sagen, es ist ja gar nicht so, ne, also alle Mädchen haben das ja in irgendeiner Form gemacht. Also es ist ja nichts total Geheimes. Gut, die haben vielleicht nicht den ersten Kuss mit Markus gehabt, sondern halt mit dem Stefan, aber das ist ja auch scheißegal. Also weil im Endeffekt läuft es immer auf selbe raus, also dass die Mädchen alle schon so eine Jugend durchlaufen haben, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ich denke, das haben wir alle gemeinsam. Aber wie kommt man denn auf die Idee, was wir wahrscheinlich nicht gemeinsam haben, dass man aus seinen Tagebüchern ein Programm macht und damit an die Öffentlichkeit geht und allen vorliest? Ich erinnere mich an Passagen mit Kaziminki, die Augen zu Schlitzen verzogen hast.
Ja, da habe ich immer Puppenklamotten angezogen, dann konnte ich nicht mehr aus dem Kinderwagen rausspringen.
Genau. Oder die Kusstechnik, die fand ich auch sehr schön. Ja. Den toten Fisch.
Das ist in der Tat so, dass ich, das muss man sagen, das weiß ich nicht, ob es jetzt jedes Mädchen so gemacht hat, aber ich habe nerdartig alles notiert früher. Ne? Also wie jeder Junge küsst. Und dann habe ich irgendwelche 10-Pfennig-Stücke eingeklebt, weil irgendjemand die verloren hat. Oder ich habe noch einen Grashalm irgendwo drin kleben. Und im Prinzip ist das ein Zufall gewesen. Es war um eine ähnliche Zeit, als man mir sagte, Mensch, es geht doch auf die Bühne, mach doch Stand-up, du musst Stand-up machen. Da hatte ich ja vorher schon Dreisten 3 gedreht und war ja noch und mit anderen Sachen auf der Bühne, aber eben nicht mit Stand-up. Und hat mir dann das Hirn zermartert, worüber rede ich denn? Und ungefähr zur gleichen Zeit hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, ey, kannst du nicht mal ein paar Kisten hier vom Speicher, es ist alles voll. Und dann kam ich natürlich ins Lesen und habe gedacht, ey, das ist so schwachsinniger Scheiß, das ist doch super fürs erste Programm. Und so ist es dann entstanden.
Ja, Das, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Nein. Aus schwachsinnigem Scheiß Gold machen, da wäre Dieter Bohlen, glaube ich, auch neidisch.
Macht er doch.
Ja. Stimmt. Ja. wir haben gerade darüber geredet, du hast gesagt, du hast bei den 3 angefangen. Ich will noch mal ein klein bisschen ein Stück zurückgehen und noch ein bisschen über dein Aufwachsen reden. Du bist in Viersen aufgewachsen, wie wir gerade gehört haben, da geboren und aufgewachsen. Einfach die Frage, war es schön für dich? Ich erinnere mich an ein Interview, wo du gesagt hast, du möchtest selber nicht unbedingt so eine Spießerfamilie haben mit großem Bruder und kleiner Tochter. War es aber selber ja tatsächlich in so einer
Aber wir waren nie Spießer. Also das ist so eine, sage ich jetzt mal. Ne? Meine Eltern sind beide Lehrer. Ich komme aus einem Pädagogenhaushalt. Das ist ja sowieso immer so ein bisschen. Also es, bei uns war es nicht anti-autoritär, auch nicht autoritär. Es war immer diplomatisch-pädagogisch so ungefähr. Und wir hatten auch viele Freiheiten, weil meine Eltern auch bei ein paar, also ne, nicht gesagt haben, das Kind muss jetzt alles selber erfahren. Aber meine Mutter hatte auch so ein bisschen manchmal die Einstellung, meine Eltern, ja gut, man muss auch mal auf Fresse fliegen, um zu merken, so geht's nicht. Und wir hatten immer großen Spaß und ich finde das auch toll, dass ich einen großen Bruder hatte. Aber irgendwie war das bei mir selber so, dass ich jetzt so, dass man dann denkt, ja, aber ist das jetzt auch so eine Mustermann? Das ist ja so ein bisschen großer Bruder, kleine Schwester, so eine Mustermann-Familie, ne? Die wir letztendlich wirklich selber gar nicht richtig genau waren. Und es war super da auf dem Dorf. Für meine Eltern war es die Hölle, bis wir durften deswegen auch relativ schnell einen 50er-Führerschein für einen Motorroller machen, weil die uns ja überall hinfahren mussten.
Ach so, ja.
Bei uns auf dem Dorf ging nicht so viel, deswegen mussten wir immer überall hingebracht werden.
Ja, wahrscheinlich so zweimal am Tag der Bus und sonst nichts, oder?
Ja, ich meine, man fuhr dann nachher mit dem Bus auch zur Schule, auch nachher mit dem Fahrrad, das war jetzt auch nur 5 Kilometer, aber wenn es so abends Partys gab, als man noch jünger war, dann stand man immer in der Toilette. Das war auch so ein Schwachsinn, so ein Ritual auf der Party. Wenn man wusste, man darf bis 10:30 oder bis 11, dann stand man ja schon um 10 Uhr, weil es ja keine Handys gab damals. Also das könnt ihr euch jetzt nicht vorstellen, ihr seid ja gerade mal selber 12 Jahre alt. Aber, bei mir gab es die noch nicht. Und es gab ein Festnetz auf der Party und da standen ab 10 die Leute in der Schlange, um zu betteln, bitte komm doch erst um 10:45. Aber man stand eine Stunde in dieser scheiß Telefonschlange, weil ja alle anriefen. Man hatte gar nichts von der, man hätte besser in der Stunde weiter gefeiert.
Ja, sehr gut. Klingt auf jeden Fall nach einer belebten Kindheit in den 70er und 80ern. Ja. Ich erinnere mich auch an Passagen, wo du geschrieben hast, du saßt mit dem Kassettenrekorder vorm Radio.
Mel Sonntag sieht Parade, Sonntag.
Ja, genau. Und hast deine Lieblingslieder aufgenommen. Mhm. Eines der Lieblingslieder wollen wir auch gleich spielen.
Ja, da gibt's aber zudem, ich habe schon eine Ahnung, was ihr gleich spielt, da gibt's noch eine schöne Geschichte, kann ich auch später erzählen.
Alles klar. Bevor wir darüber reden, noch ganz kurz zu deiner Karriere. Wir haben erfahren, du bist beim Ballermann groß geworden, sagen wir mal. Du bist als Möhre aufgetreten und hast die 20 Zentimeter vom kleinen Peter besungen.
Das Glied-Lied,
genau, das Penislied. Ich erinnere mich auch an eine Passage aus deinem Buch, das klingt immer so blöd, wenn ich das sage, aber ich habe das in- und auswendig gelernt, so ungefähr.
Zu Recht. Man kann es auch sehr schnell lesen.
Wo es dir ein bisschen peinlich war, das auch deinen Eltern zu erzählen, dass du Penislieder singst auf Mallorca.
Das ist so eine erste Hürde. Meine Eltern sind extrem schmerzbefreit. Die kennen mich ja jetzt auch schon relativ lange. Ne? Und nachher standen die selber am Ballermann vorne in der ersten Reihe. Meine Mutter hat auch auftreten können. Die kannte alle Texte auswendig.
Grandios. Wie hast du es denn geschafft, sag ich mal, aus diesem, oder wie kam der Schritt, dass Moloch. Du gesagt hast, aus diesem Loch Viersen, wo du hinterher in Düsseldorf Italienisch, Spanisch studiert hast, Musikwissenschaften, Medienwissenschaften, was ich jetzt auch studiere, und Musical, wie ist der Schritt gekommen? Boah, das eignet sich alles wunderbar, um Ballermann-Sängerin zu werden.
Ach so, das muss ich jetzt sofort, ich werde in Viersen ja hingerichtet. Das Viersen ist natürlich nicht das Moloch. Ich dachte, du meinst es auf Ballermann. Viersen ist ganz toll.
Okay.
Ich bin wirklich gerne da groß geworden. Aber wie es an Ballermann ging, es kam eigentlich durch die fabulösen Thekenschlampen, weil der Gitarrist, jetzt wird es gleich kompliziert, pass auf, der Gitarrist der fabulösen Thekenschlampen hat auch Songs produziert. Das ist jetzt noch relativ einfach. Und die EMI, das war damals die Plattenfirma, die mich unter Vertrag genommen hat, hat gesagt, mein Gott, an Ballermann, da gibt es überhaupt keine Frauen. Wir bräuchten mal eine Frau. Am besten wäre es eine, die man da auf den Biertisch stellen kann, die er abrockt. Und dann hat der Gitarrist, der Mike Röttgens, damals gesagt, dann nimmt doch die Mirja, die schämt sich für nichts. Die kann man. Und so ist es eigentlich geboren worden. Der hat dann den Song auch geschrieben. Dann habe ich mit meinem damaligen Freund bei einem Glas Rotwein im Sessel sitzend die Demo-Version von 20 Zentimeter leise gehört. Und wir haben beide gesagt, boah Gott, das ist unfassbarer Schwachsinn, das muss ich machen, das ist geil. Der Freund ist übrigens auch Lehrer geworden. Theologie studiert und Philosophie. Und der hat gesagt, sing das ist doch schön, das ist ein Penislied.
Großartig.
Ja.
Ich finde, da spricht auch nichts gegen.
Nein.
Vom Ballermann bist du dann ein Jahr später bei den 3 gelandet. Wie kam das zustande?
Das war auch von Höcksken auf Stöcksken. Ich habe in einem Improvisationstheater auch noch gespielt. Das hieß die Frizzles jahrelang. Und die Frau des, jetzt, pass auf, bei die Frau des Producers von den 3, die war Fan von den Frizzles. Und hat ihren Mann dann irgendwann zu Frizzles mitgeschleppt. Und genau das war genau um den Dreh, wo diese Produktionsfirma halt auch die Idee für 3 entwickelt hatte. Und das war schon wieder, weißt du, erst an Ballermann kam ich, weil man gesagt hat, das ist eine Frau, die schämt sich für nichts. Und der Producer hat mich auf der Bühne gesehen und gesagt, geil, das ist ja eine Frau, die ist ja gar nicht wie eine Frau. Wo ich auch nicht weiß, das ist auch schon wieder kein Kompliment für mich, aber so bin ich gecastet worden. Und am Ende stellte sich heraus, dass ich die Einzige im Ensemble bei den drei war, die wirklich der Mann war in der Geschichte. Das konnte ich aber vorher noch nicht ahnen.
Ihr hört Echo auf der 100,0 und neben mir sitzt die grandiose Birjamös.
Birjamös. Das hat wirklich mal jemand gesagt, das ist ganz geil. Und zwar, die Geschichte erzähle ich sofort, und zwar in der Eifel, in dem Sauerland, was, Willingen, ist es Sauerland. In Willingen waren wir Skifahren und war ich in so einem Skiverleih und da bin ich herausgegangen und danach ist eine Freundin reingegangen und hat der Typ, das war so ein, ja, das sagt man ja nicht, aber es war ein Sauerlandbauer, der den Skifahrer verliehen hat. Und er hat zu der gesagt, ey, hast du gesehen, das ist die Birjamös, die sexy. Das fand ich das schönste Zitat, was jemals über mich gesagt wurde.
Das ist auch ein schönes Kompliment, oder?
Ja.
Ich finde,
also gut, ja.
Das hätte auch dein Künstlername sein können.
Ja, Birjamös.
Ja. Gut, apropos Skifahren. Mhm. Da gibt es auch noch eine kleine Geschichte dazu, die du gerade schon.
Dem, ich hätte jetzt auch hätte die Mädchen, den Mädchen Bescheid sagen müssen. Ich fahre einmal im Jahr, deswegen ist das Lied auch so, hänge ich da so dran. Es ist natürlich ein Lied aus meiner Pubertät, aber es ist wieder aufgetaucht. Ich fahre seit 10 Jahren mit drei Mädchen zusammen in Mädchen-Skiurlaub. Wir nennen uns immer die Après-Ski-Luders. Also wir fahren eine halbe Stunde Ski und dann sind wir auch froh, dass es jetzt die Après-Ski-Bars aufmachen. Dann gehen wir Après-Ski feiern und dann gehen wir irgendwann ins Apartment und sind meistens relativ, nennen wir es, angeheitert. Und dann tanzen wir in langer Skiunterwäsche zu diesem Lied und rufen Menschen an, betrunken, die zu Hause sind und eigentlich noch im Büro sitzen und sagen, was wollen die blöden Weiber von mir? Und singen denen diesen Song vor. Und das machen wir jedes Jahr einfach immer weiter, bis wir, ja, immer.
Tot umfallen.
Ja.
Gut. Deine Mitmenschen sind wahrscheinlich auch begeistert davon, wenn sie angerufen werden.
Viele, ich muss die Nummer mittlerweile immer unterdrücken, sonst gehen die nicht mehr dran.
Verständlich, würde ich an dieser Stelle sagen.
Naja.
Gut. Du hast sehr viel gemacht und bist auch sehr glücklich damit, wie ich davon ausgehe.
Ja.
Moderatorin, Schauspielerin, Comedian, alles. Was würdest du dir als Berufsbezeichnung aussuchen, wenn du müsstest?
Ich finde ja immer doof, wenn es Englisch ist, ne? Ich bin ja auch, würde ja auch nicht Comedian zu mir sagen, sondern Komikerin, weil ich das ein lustiges Wort finde. Ich glaube schon im Allgemeinen bin ich Komikerin oder vielleicht bin ich eine Entertainerin, Unterhaltungskünstlerin.
Oh. Das ist
Spaßvogel.
Das ist eine sehr schöne Bezeichnung.
Da kommt die Unterhaltungskünstlerin Birjamös.
Grandios, ich finde, das solltest du dir patentieren lassen.
Ja.
Gut, sehr viel gemacht, wie wir gerade gehört haben. 3:3, diverse Fernsehserien auch. Du warst auch bei Freie Schnauze mal unterwegs mit anderen Komikerinnen, anderen Unterhaltungskünstlern. Hast du ein gutes Verhältnis zu denen?
Nein, ich hasse sie alle.
Okay.
Nein, ich bin... Nein, man hat erstaunlicher, oder nicht erstaunlich ist es ja nicht, weil alle echt viel zu tun haben. Man trifft sich auf großen Veranstaltungen, aber jeder geht so ein bisschen seiner Wege und hat viel zu tun. Und als Cindy noch Cindy war, hat man ein sehr schönes Zitat gesagt, mein Gott, ey, im Sandkasten, da hat man ja auch nicht mit jedem gleich gern gespielt. Manchmal hat man einfach mit der Schöpper um den Kopf gekloppt. Und im Prinzip ist das ja so, könnte ich jetzt keinen benennen, aber man versteht sich mit dem einen besser, mit dem anderen hat man nicht so viel zu tun. Es ist kollegial, sind es kollegiale Freundschaften und gar nicht, weil ich es ablehne, aber ich in der Tat sehr viel Wert darauf lege, meine alten Freunde zu behalten und auch zu haben von früher, auch aus Schulzeiten. Also meine allerälteste Freundin, die ist natürlich noch sehr jung, aber meine älteste Freundin, die Martina, wir kennen uns, seitdem wir 4 sind. Ist das nicht großartig?
Das
und wir
ist
waren gerade eben noch zusammen unterwegs.
Sehr gut.
Die fährt übrigens auch immer mit den Skiferien.
Ja.
Ja.
Liebe Grüße an Martina an dieser Stelle.
Ja.
Also ist es so eine Sache, also ich habe jetzt das Gefühl, dass Karriere für dich schon zumindest eine Zeit lang auch sehr, sehr wichtig für dich war oder sehr wichtig, sehr du viel da reingesteckt hast. Ist es mittlerweile ein bisschen anders geworden? Haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben?
Naja, das muss man jetzt ja auch wegen politischer Korrektheit sagen. Die Familie geht natürlich vor. Nein, also es ist bei mir ein gesundes Gemisch. Ich habe jetzt die Karriere, ich glaube, dass ich diszipliniert bin oder sein kann, aber jetzt nicht bewusst immer, morgen muss das passieren, übermorgen das. Ich war natürlich, als ich noch keine Familie hatte, viel flexibler und habe jeden Scheiß mitgemacht und war immer und unterwegs und so. Das ist eine Sache, die man jetzt nicht mehr tut, weil man auch eben zu wertschätzen weiß, wie wertvoll die Freizeit ist. Die wäre auch vorher wahrscheinlich schon wertvoll gewesen für einen selbst, ne? Aber man nimmt sich ja selbst dann oft nicht so wahr. Das ist jetzt, Kinder bremsen einen da so ein bisschen aus Und da werden natürlich die Prioritäten auch verschoben, ganz klar. Also ich, ne, also ich fahre jetzt halt auch schon mal nachts von einem Auftritt noch nach Hause, komme dann um 4 Uhr an, damit ich die, weil ich denen versprochen habe, Mami bringt euch morgen zum Kindergarten. Ich sehe, dass es bringt keinem was, weil ich unfassbar schlechte Laune habe. Ich habe 3 Stunden gepennt, ich habe eine Hackfresse und bin genervt. Und die Leute im Kindergarten denken, guck mal, die Böse hat schon wieder gesoffen. Aber ich bin einfach nur müde dann. Und, aber ich versuche das einfach, weil ich für die Kinder ja da sein will im Übermaße. Obwohl ich glaube, dass ich auch, will ich gar nicht behaupten, aber vielleicht zeitmäßig, wenn man es messen würde, tatsächlich mehr anwesend bin als Frauen, die ganz regelmäßig arbeiten. Mhm. Weil ich ja sehr viele Phasen auch habe, wo ich einfach da bin. Und das habe ich jetzt auch wieder gelernt, es ist nicht die Quantität, sondern die Qualität, wie man die Zeit da mit den Kindern verbringt. Dann reicht auch eine Stunde am Tag, wenn man voller Kanne da ist.
Okay, was macht ihr denn, wenn du sagst, du legst ja Wert auf qualitative Zeit? Wie gestaltest du diese Zeit?
Also zu spielen und was zu lesen. Meine Kinder sind beides echt Leseratten. Wir lesen dann viele Bücher und wir spielen was zusammen oder wir spielen zusammen Verstecken und oder wir bauen Höhlen. Also so Kindersachen halt, ne, die man dann macht. Und klar, ich finde es auch toll, wenn ich habe ja 2 Söhne, wenn die miteinander spielen, verpisse ich mich möglichst schnell von der Bildfläche, weil es oft so ist, dass wenn ich weg bin, verstehen sie sich viel besser, als wenn ich dabei bin. Also ich bin dann im selben Haus noch, aber ja, aber so Dinge, die Kinder gerne mögen. Quatsch machen auch, wir machen sehr viel Quatsch.
Aber wirst du jetzt mehr als Mutter wahrgenommen, tatsächlich auch so im Freundeskreis oder auch in der Öffentlichkeit, sag ich mal, oder immer noch eher als Entertainerin?
Ich glaube, als Entertainerin. Ja. Also das Muttersein ist dazugekommen. Das ist natürlich, erweitert die Bandbreite, Witze zu machen, weil Kinder sind unfassbar lustig, unfreiwilligerweise. Ja. Und ich weiß jetzt schon, wenn meine Kinder in der Pubertät sind und ich immer noch das arbeite, was ich arbeite, muss ich echt aufpassen, was ich dann noch im Fernsehen oder im Radio über die sage. Weil dann wird es für die auch peinlich, wenn die Mitschüler mitgekriegt haben, der hat, guck mal, der hat gestern am Klo heimlich onaniert und Mutter ist reingekommen. Ist ja total scheiße für so einen Pubertierenden. Jetzt kann man noch sagen, wenn die jetzt an ihren Pillemännern zerren mit 4, ist es auch nicht so schlimm.
Apropos, ziehst du immer noch am Pillemann von deinem Bruder?
Nee, das wird ihn auch freuen. Also ich meine, er weiß es ja, weil ich es ja auch nicht mehr tue. Aber der hasst es auch, wenn ich darüber öffentlich spreche. Deswegen mache ich es ja auch so gern. Da war ich aber auch 3. Nee, da war ich noch kleiner. Da war ich ja 1 Jahr oder sowas. Er war 4. Und nee, das mache ich. Wir baden aber auch total selten zusammen. Also eigentlich könnte man sagen, nie.
Würdest du dir wünschen, dass ihr öfter miteinander badet?
Nee, das fände mein Bruder, glaube ich, auch. Ich fände es auch komisch. Es wäre beklemmend. Wir trinken jetzt lieber zusammen einen dann.
Gut, dann kannst du ja vielleicht auch nochmal an deinem Glied ziehen. Je nachdem, wie der Pegel da ist. Die Frage ist, was du mir jetzt auch gerade schon so ein bisschen halb beantwortet hast, sag ich mal. Jetzt gerade bist du unterwegs und machst in deinem Programm ja auch so ein bisschen Witze über die Kinder.
Ja.
Wie lange willst du so weitermachen? Das ist gar nicht so negativ gemeint, wie es gerade klingt.
Wie lange soll das denn noch weitergehen?
Nee, aber also hast du so ein bisschen auch so eine Vorbildfunktion für die Kinder oder hast du irgendwie dann auch mal so die Idee, dann zu sagen, so okay, wenn die irgendwie wirklich jetzt mal verstehen, ich meine, die sind jetzt 5 und 2, wenn ich...
3 und 5.
3 und 5.
Das muss ich gerade selber überlegen, weil du viele Zahlen schon gesagt hast. Also der eine wird jetzt 4, der neue wird 4, der alte wird 6.
Okay, noch verstehen die nicht so viel davon, was du machst, aber wenn es dann mal so ist, wirst du das dann auch noch.
Man muss dann anpassen. Also es ist so, dass man einfach ganz klar sagen muss, ich mache kein Programm für Kinder und auch nicht für meine Kinder. Und ich halte auch in meinem Bühnenprogramm die schlecht gemalten Bilder meiner Kinder hoch und sage, das ist doch scheiße. So, das ist eine Sache, wo schon selbst in meinem nahen Umfeld Leute gesagt haben, das kannst du doch nicht machen. Wo ich sage, doch, ich kann es ja machen, weil meine Kinder werden dieses Programm nicht zu sehen bekommen. Und dann, wenn sie alt genug sind, um es zu gucken, werden sie darüber lachen können, weil dann malen sie hoffentlich bessere Bilder oder eben gar nicht mehr, weil sie gemerkt haben, wie scheiße es ist. Aber so, und das ist natürlich trotzdem so, was ich eben sagte mit der Pubertät, dass ich respektieren muss, dass meine Kinder, also es ist im Kindergarten noch nicht Thema. Mein Älterer kommt nächstes Jahr in die Schule, dann fangen die Kinder an, mehr Fernsehen zu gucken. Wenn mich dann jemand gesehen hat, und ich halte die auch extrem aus der Öffentlichkeit raus, außer dass ich komplett die Geheimnisse von denen erzähle, aber ich lasse jetzt keine Fotos machen, weil die selber entscheiden sollen, wie sie damit in Kontakt treten wollen. Es kann denen ja auch wirklich passieren, dass die dann im 4. Schuljahr, oder wenn sie in einer höheren Schule sind, wenn sie bis dahin kommen, aber sagen, deine Alte erzählt Kackwitze. So, das finde ich für meine Kinder schon echt schwer genug. Ich hoffe, dass das, also es wird sich immer schon ein bisschen anpassen. Ich glaube, in der Pubertät wird es mir ganz schwer fallen, weil da gibt es ja bestimmt unfassbar schwachsinnige Dinge, die ich erzählen könnte im Fernsehen von meinen Söhnen. Aber da muss man das dann so ein bisschen, also wenn die in einem Alter sind, wo die selber kapieren, und dann darf man sich natürlich nicht über die lustig machen. Das geht nicht.
Ja. Aber würdest du sagen, wenn du sagst, die haben ja schon so ein paar Nachteile vielleicht dadurch, dass sie eine berühmte Mutter haben, sag ich mal, würdest du denen auch die Vorteile dadurch zukommen? zukommen lassen, sag ich mal, wenn die jetzt irgendwie alt genug sind, dass sie sagen, die möchten selber mal so in dieses Business irgendwie reingucken, dass du denen da auch Starthilfe gibst, oder sagst du, du möchtest nicht, dass sie in dieses Umfeld geraten?
Nee, die können später genau das machen, was sie wollen, ne? Also die können auch in das Umfeld geraten, und wenn sie natürlich das ganz klarer Wunsch ist und ich da eine Möglichkeit habe, würde ich natürlich ihnen unter die Arme greifen, wie auch in anderen Sachen, ne? Also ich habe jetzt nicht, dass ich sage, die dürfen das nicht werden. Im Moment ist, glaube ich, gerade einer will Raketenmann werden. Also ich gehe davon aus, dass er irgendwie Astronaut ist. Er sagt Raketenmann. Und der andere ist noch, weiß nicht, Fußballer. Das ist alles unterschiedlich. Er spielt allerdings gar keinen Fußball, aber vielleicht Trainer dann oder was auch. Aber wenn die dann irgendwann mal sagen, ich möchte das auch machen, ich möchte ja mal mitkommen, und die sind alt genug, dann habe ich da kein Problem mit. Also ich bin jetzt nicht eine von denen, was ich auch nicht verurteile, es ist nur meine Entscheidung. Mhm. Ich würde die jetzt nicht mitnehmen zu Drehs, also als kleine Kinder, und sagen, die können mitspielen. Auch wenn ich wüsste, dass Kinder sowas bedingt lustig finden. Mhm. Das machen ja Kollegen, das ist auch total, muss jeder komplett selbst entscheiden. Ja. Ich will das auch gar nicht werten. Ja. Ich würde es nicht machen. Ich bin da total gegen, für mich.
Okay.
Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn die alt genug sind und sagen, jetzt könnte ich mir vorstellen, und, ne, und ich will mal Theater spielen oder ich will Gesangsunterricht, dann fände ich das nicht schlimm.
Aber du findest auch, also du sagst, es ist ein positives Umfeld quasi, auch in dem du dich bewegst, und du fändest es nicht schlimm, wenn deine Kinder auch den gleichen Weg gehen möchten.
Das Umfeld, in dem ich mich bewege, ist so lange positiv, wie man einen guten Background hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also okay. Wenn du einigermaßen was in der Hirse hast und auch einen guten Background und mit den Füßen am Boden bleibst, dann ist das alles gut. Das kann auch anders sein, ne? Und das ist auch ein sehr schnelllebiges Gewerbe, und es ist auch so, dass natürlich Leute die Bodenhaftung verlieren und auch da gar nichts für können. Da muss man natürlich echt gesettelt sein. Und das ist natürlich was ich jetzt versuche, meinen Kindern mit auf den Weg zu geben, dass das so ist. Dass man da nicht abdriftet.
Ja, auf jeden Fall. Wie wichtig ist denn so Heimatverbundenheit für dich, wenn du sagst, Viersen ist auch immer noch ein Ort, an den du gerne zurückfährst, und du bist ja auch sehr verbunden mit Köln, wie ich das so mitbekomme oder mitbekommen habe. Ist es so ein Punkt, dass du sagst, so der Ort, in dem du lebst, ist sehr, sehr wichtig für dich, oder?
Ist schon. Also, Viersen hat natürlich, und Dülken ist ja eigentlich der Ort, wo ich, ist eingemeindet worden irgendwann. Das ist aber auch so zu lang, dass wir jetzt fangen die auch alle schon wieder sich am Radio anzustreiten, aber, ist natürlich mit Nostalgie verbunden. Und wenn ich da hinkomme, dann kann ich meinen Kindern zeigen, guck mal, da ist Mami zur Grundschule gegangen. Das ist meinen Kindern, glaube ich, Piepenhagen noch, aber ich sag's dann trotzdem. So, ja. Und es gibt eine Bushaltestelle, die Mariensäule. Da habe ich mich immer mit einer Freundin aus der Grundschule verabredet. Wenn die Welt mal untergeht, und wir sind auf einer katholischen Grundschule gewesen, wussten, wir werden ja wiedergeboren, wir treffen uns dann an der Mariensäule. Das glaube ich auch, dass ich da stehen werde. Wärst du vielleicht auch alleine, aber das ist nostalgisch für mich. Und es ist natürlich so, dass Köln ist meine Heimat geworden. Ne? Also die Heimat ist klar das, wo man sich zu Hause fühlt. Ne? Und meine Heimat ist trotzdem nicht, also Viersen ist deswegen nicht mehr nicht Heimat, aber jetzt ist mein Lebensmittelpunkt Köln. Und bei mir ist es ja so, dass man, egal von wo man kommt, von welcher Autobahn, man sieht ja den Dom immer. Die Kölner haben das ja geschickt gebaut. Und wenn ich mit dem Auto weg war und länger weg war, sag ich mal, jetzt nicht jeden Tag mache ich das, wenn ich mal kurz für eine halbe Stunde in Dortmund war, aber wenn ich jetzt mal richtig in Urlaub war und ich komme wieder, dann schreie ich auch ganz laut, Tach Jungen, wenn ich den Dom sehe. Weil ich sage, ich bin jetzt wieder zu Hause, und dann erstmal Kölsch aufmachen.
Sehr schönes Ritual auf jeden Fall. Das ist auch das, was dich am Boden hält, würdest du sagen?
Ja, das ist aber auch das Umfeld halt. Ne? Was ich auch eben sagte, dass es auch so ist, dass ich viele Freunde aus einem ganz normalen Job habe. Ja, ich meine, mein Job ist ja auch nicht unnormal, ist halt einfach auch ein Job. Ne? Und das, glaube ich, auch da viele Kritiker drunter sind, und die auch sagen, mir sagen würden, wenn ich mich irgendwie, also ich glaube, das ist das insgesamt, dass ich Glück habe, dass ich ein sehr bodenständiges Umfeld auch habe. Nicht nur, also ich habe auch völlig besteuert Freunde, aber das ist ja auch schön.
Macht dich aber auf jeden Fall auch sehr sympathisch, dass du so am Boden geblieben bist. Meine Frage zu dem Thema noch, als kleine Abschlussfrage zu diesem Blog, singst du immer noch Penislieder am Ballermann?
Heimlich. Was ist auch im Radio auch super ist zu sagen. Ich mache das heimlich. Nee, also ich habe es ganz ehrlich das letzte Mal letztes Jahr gemacht, was jetzt nicht lange her ist, muss man sagen. Also weil ich natürlich auch neue Leute in meinem Leben kennengelernt habe, auch Freunde dazugekommen sind. Jetzt bin ich ja mit Band, mit den Honky Donkeys unterwegs auf Tour. Es sind alles so ein bisschen aus Richtung Jazz kommen die ja immer schon dachten, was ist denn mit der Ollen los? Also ich kenne die jetzt teilweise, habe ich sie auch erst übers Programm kennengelernt. Und für die musste ich letztes Jahr einen Auftritt ja machen, damit die auch mal meine Penislieder hören. Und dann bin ich sie wie einen Ballermann geflogen. Wir haben einen Betriebsausflug an den Ballermann gemacht in die Schinkenstraße. Und ich habe dann meine Lieder gesungen und dann gemerkt, dass Möhre vielleicht doch schon ein bisschen in Rente ist. Ne? Ich bin da auf der Bühne, es war wieder wie so ein Flummi rumgesprungen. Ich finde das gar nicht schlimm. Ne? Das ist jetzt so ein, also für mich war das eine Zwischenstation, und mir war klar, das ist jetzt nicht das, wo meine Karriere auch enden wird. Aber ich habe das total gerne gemacht. Ich hatte riesen Spaß in den Jahren, wo ich das gemacht habe, und hätte jetzt kein Problem. Also wenn es Oberbayern anruft und sagt, kannst du nicht mal, würde ich nicht direkt sagen, nee. Ne? Also wenn ich jetzt gerade viel zu tun habe, ist das nicht die Priorität. Eins. Ja. aber ja.
Ja, solange du die Möglichkeit hast, warum denn nicht? Eben. Ich möchte mit dir jetzt ein bisschen über Musik reden, da du ja auch gerne betonst, dass du auch aus der Musik kommst oder beziehungsweise sehr musikalisch bist, sehr früh auch mit Musik sozialisiert wurdest.
Ja.
Und du hast ja auch Musikwissenschaft studiert. In Düsseldorf.
Irgendwie geht das Gespräch in eine ganz komische Richtung. Ich höre dir mal zu. Ja.
Das ist unheimlich gerade.
Ich weiß nicht, was du gleich. Mach mal weiter. Ich höre mal zu.
Ich wollte einfach nur ein bisschen nachhaken. So, was bedeutet Musik eigentlich für dich?
Ach so. Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwelche Sachen raten. Das bin ich unfassbar schlecht. Ich war in meiner Fernsehsendung, um das kurz reinzuwerfen.
Ja.
Wie hieß die denn noch? Ich weiß gar nicht mehr, mit Matthias Obtnövel. Da muss man auf den Buzzer drücken. Die haben ein Lied eingespielt und dann sollte man das Lied danach den Titel sagen. Und den Interpreten. Und ich bin eine völlige Flasche. Ich habe aber immer gebuzzert, weil ich das Lied kannte und konnte auch den Text nicht. Und irgendwann habe ich Verbot bekommen, in der Sendung noch mal jemals zu buzzern, weil einfach nichts bei rumkam, außer dass ich versucht habe, in Lautsprache dieses Lied nachzusingen. So Musik bedeutet total viel in meinem Leben. Also klar habe ich eine musische Erziehung genossen. Ich war auf einer musischen Grundschule. Ich kann alle Blockflöten dieser Welt spielen, vorwärts und rückwärts. Ich habe Fagott gespielt im Symphonieorchester, Klavier. Ich habe ja so eine richtig klassische musische Ausbildung gemacht, dann Musical studiert. Und ich bin nach wie vor, das kriege ich auch nicht weg, wenn man mir eine Ballade auf der Bühne, wenn ich eine Ballade singe, freue ich mich über mich selber auch. Da, und da denke immer, ich hätte eine Rundbürste in der Hand, eine Windmaschine und ich bin Céline Dion, ich drehe durch. Also ich bin da so in der totalen Pubertät stecken geblieben. Ich bin da wie ein ganz schlimmes Mädchen. Dann freue ich mich aber auch schon wieder, wenn ich einen Song singen kann. Im neuen Programm ist jetzt einer, der heißt Scheiße drauf und ich dann ein bisschen Pogo machen kann.
Ja.
Weil ich dann immer, ich bin so jemand, der guckt gern Bridget Jones. Wenn man aber alle Bridget Jones Filme miteinander guckt, dann muss man danach Rambo oder Rocky gucken, sonst wird man verrückt. Und das ist so, ich versuche mich immer zu neutralisieren, aber Musik ist ein ganz großer Teil und es ist für mich, jetzt auf der Bühne Comedy und Musik zu verbinden, da platzt eine Freudenbombe jeden Abend. Also ich drehe darüber vor Freude durch.
Das finde ich sehr gut. Ich finde, das ist nämlich sehr ungewöhnlich eigentlich. Also wenn ich sage oder wenn ich mir überlege, dass du ja, wie du sagst, schon aus so einer klassischen Richtung eher kommst, würde ich persönlich jetzt nicht erwarten, dass man dann gerne irgendwie über solche Themen singt irgendwie oder über die Kinder oder irgendwelche lustigen Dinge, sondern halt vielleicht eher darüber irgendwie eine andere Musikkarriere anstreben. Deswegen war jetzt eigentlich noch so die Frage, die ich hatte, warum oder findest du es gut, sag ich mal? Also ich meine,
findest du eigentlich gut, was du da machst?
Das ist toll, möchtest du auch so
machen? Soll das denn so weitergehen?
Nee, aber hast du nicht vielleicht irgendwann mal vor oder hast du dir überlegt, das vielleicht mal auch in andere Richtung zu machen? Ich sag mal, in Anführungszeichen ernstzunehmendere Musik zu machen, die vielleicht ein bisschen...
Ja, ganz am Anfang. Also es ist so, dass ich, ich habe ja auch zwischendurch gedacht, ich werde Balletttänzerin, weil ich seitdem ich 3 bin Ballett gemacht habe, was dann auch nicht so war. Und das Fagott war eher so eine Not, weil auf dem Gymnasium, wo ich war, gab es halt ein Jugendsinfonieorchester und ich wollte wie jedes Mädchen Geige oder Querflöte oder sonst. Und die brauchten aber Fagott. So, dann habe ich Fagott gelernt, weil ich halt dieses Orchester wollte. Ist jetzt kein super Solo-Instrument.
Vor allem war das Instrument wahrscheinlich so groß wie du in dem
Alter. Ja, es war auch immer schwer. Ich war die Letzte in der Kneipe. Ich musste mir das ganze Gerät noch auseinanderbauen. Das hatte, aber es war nie, dass ich jetzt in die klassische Richtung gehen wollte. Aber es gab schon mal die Ansätze, weil ich habe nach meinem Musical-Studium erstmal Pause gemacht und habe dann aber so Chansons gesungen. Auch hier in Köln, das hieß damals noch Tingeltangel. Das heißt jetzt, glaube ich, ist jetzt so ein anderer Pufftanz.
Frag mich nicht.
Und da haben wir Chansons gesungen. Und da zeichnete sich so ein bisschen ab, weil es ist ja auch dann traurig und getragen gesungen, dass ich am Ende immer noch schnell eine Grimasse hinterher schob, weil ich dachte, mein Gott, das sehen die Leute also mitgenommen aus, das ist ja auch schnell was Lustiges. Also ich kann es nicht verleugnen und dann gab es mal die Idee, ich verjazze jetzt die Möhre-Songs, aber eigentlich ist es so, dass ich mich auch ein bisschen als Dienstleisterin sehe und ich bin da nun mal Komikerin, ich bin Unterhaltungskünstlerin, wie wir eben schon gesagt haben und es erwartet keiner von mir und es ist auch nicht so, also ich werde ja auch, man wird auch immer total gerne gefragt, willst du nicht mal was Ernstes spielen? Wenn es einen Regisseur gibt, der mich irgendwo sieht und denkt, die Rolle passt super zu mir, dann soll er was ausprobieren. Aber ich bin ja in einer Schublade drin. Die Deutschen sind ja so, der Mensch allgemein steckt ja gerne in Schubladen. Aber ich habe mich da unfassbar schön, ich habe mir da kleine Vorhänge genäht und ein Plüschsofa in die Ecke gestellt. Also ich wohne ganz gerne in dieser Schublade und sage, das ist ja okay. Und dann ist es jetzt eben auch so, dass ich sage, ich habe auch die Verpflichtung, beziehungsweise wenn ich weiter Karriere machen will, muss ich die Menschen da abholen, wo die stehen. Und ich kann nicht sagen, jetzt ich singe jetzt mal einen hochtrabenden Blues. Da muss was Bescheuertes bei passieren, weil das eben dann mein Blues ist.
Aber nervt dich das nicht? Würdest du es nicht vielleicht mal gerne ausprobieren?
Nö.
Nee?
Also das Tolle ist, in dem neuen Programm, was ich jetzt ja, ich habe ja letzte Woche Premiere gehabt, ne, hier in Köln und dass jetzt in den Kritiken auch steht, sie überrascht mit super Gesang. Das ist natürlich was mich freut, das gebe ich auch zu. Ich hätte auch gerne mal einen Song davon in Charts. Das ist ja wahrscheinlich so albern. Aber das fände ich ja super eigentlich. Ich wäre auch gerne Popstar, ne? Also das ist um Gottes Willen, aber lustiger Popstar dann eben. Geht's das? Ja, gibt's das?
Bestimmt.
So, ne? Popkomikerin. Aber das ist, mich nervt es nicht. Nee, also ich finde es natürlich schön, wenn man den Leuten, also wenn die Leute registrieren, dass es funktioniert, dass ich nicht irgendwie krumm und schief singe, sondern dass es auch wahrgenommen wird. Und es ist auch schön, beim Live-Programm zu sehen, wenn es dann mal eine Ballade ist, auch wenn ich bescheuert dabei gucke. Aber einige lehnen sich zurück und machen die Augen zu und genießen es. Das ist toll. Dann ist das eine super Kombination.
Das ist doch schön. Was sind Einflüsse für dich, wo du sagst, das sind Künstler, die mich auf jeden Fall geprägt haben oder die auch so ein bisschen der Künstler
musikalisch
schaffen?
Gesehen oder im,
musikalisch gesehen. Wir reden ja gerade über Musik.
Ja, ja. Da bin ich bin ein unfassbares Chartflittchen.
Ja?
Ja, ich höre immer alles, was gerade läuft, finde das immer toll. Also ich wäre Königin im Test hören. Ich spiele mir einen Song im Radio vor und neun, dann sage ich, das ist ja Kaka. Dann kannst du mir den noch fünfmal vorspielen, finde ich den total super. Dann fünfmal hat man mich. Also ich bin da so, ich habe da nicht klar. Also es ist so querbeet, ne? Das sieht man ja auch, es ist Laboom. Wenn ihr alle Wünsche, die ich vorher gesagt habe, spielt, wird man auch merken, dass es kreuz und quer geht, ne? So Shizu ein bisschen. Ja. Also es gibt keine Musikrichtung. Ich höre auch WDR4. Hallo, ja. Ich höre WDR 4 und singe laut mit, gebe aber zu, dass ich immer, wenn ich dann das Auto in der Werkstatt abgebe und sehe, guck mal, die Typen in der Werkstatt sind so cool, dann mache ich immer schnell auf 1 live, weil ich immer denke, oh Gott, die denken, guck mal, was ist mit der Alten, die heute WDR 4. Aber ich kann ganz laut Schlager mitsingen, kann aber auch dann Linkin Park laut mitkrölen.
Ich kann dir auch noch einen anderen Radiosender empfehlen, falls du im Köln Auto hörst, die 100,0 Köln Campus.
Da bin ich ja jetzt, ist das ja bei mir fest in Tilo, wie heißt das, Radio drin, einprogrammiert. Das kann ich gar nicht mehr ändern jetzt. Das ist ja, seitdem ich heute hier war, habe ich ja so eine Kerbe reingemacht. Da kann man jetzt das Rädchen nicht mehr weiter drehen.
Das freut mich auf jeden Fall.
Ja.
Du hast gesagt, du hast so ein bisschen Schizo, was deine Musik angeht. Deswegen spiele ich jetzt auch den nächsten Song, den du dir gewünscht hast. Das ist Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Ganz kurz, was hat es mit diesem Song auf sich? Warum der Song?
Bei dem Song hat mal mein Haar gebrannt. Das war ganz schön. Das war eine Gymnasialzeiten. Ich habe das Haar geworfen und war in der Kneipe. Natürlich granatenvoll. Also nicht natürlich. Also es war, aus Versehen hatte ich Alkohol zu mir genommen. Und irgendwann habe ich mein Haar geworfen mit meinen Freunden, die mit mir zusammen in der Oberstufe waren. Und habe dann irgendwann einen Freund angebrüllt und gesagt, hier steht's total auf Feuer. Und mein Freund hat gesagt, das ist, weil deine Haare brennen.
Neben mir ist immer noch Mia Bös im Studio. Und wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, um noch ein bisschen über dein aktuelles Programm zu reden. Denn das wollen wir ja natürlich nicht auslassen. Du hast es gerade schon erwähnt, du hattest letzte Woche Premiere, Mirja und die Honky Donkeys. Worum geht's in deinem Programm?
Das Programm heißt ja, für Geld tun wir alles. Und ist auf die Band bezogen.
Nicht auf dich?
Nee. Doch. Aber es geht natürlich dadurch, dass der Titel entstand, irgendwie auch in Feierlaune, was kann man machen? Die Band muss entwürdigende Dinge auf der Bühne machen. Das sind alles gestandene Musiker, die echt sonst bei bombastischen Acts auch mitspielen. Crow und Seed und sowas. Also so richtig gute Typen, die aber bei mir dann irgendwie Hasengeräusche nachmachen oder hüpfen müssen wie ein Hase oder sowas. Die Leute, das war im alten Programm schon so, dass die Leute sich was von denen wünschen durften per Zettel. Und das ist jetzt auch so geblieben. Es gibt jetzt die Honky Dollars. Und dann kann man da hinten drauf schreiben, der soll jetzt mal das machen. Also mein Gitarrist, der hat beim letzten Auftritt einen Bauernzopf geflochten bekommen von einer Frau aus dem Publikum. Er musste es über sich ergehen lassen. Er sah auch ganz gut aus nachher. Ja. Er sah aus wie Conchita Wurst, weil er hatte ein Abendkleid angehabt, aber ich hatte ihm vorher ein Abendkleid verpasst. Also die haben auch schlimme Kostüme an. Und in dem Programm geht's natürlich um... Ich sage immer, es impliziert natürlich, dass die Leute denken, oh, jetzt zieht die schön über die Medienbranche her für Geld durch alles. Aber das tue ich nicht, weil ich nicht die Hand beiße, die mich füttert. Und ich fühle mich auch sehr wohl, wo ich bin. Es geht um absurde Nebenjobs, die ich früher hatte. Dass ich mal bei McDonald's gearbeitet habe. Ich spreche offen drüber. Und ich bin rausgeflogen bei McDonald's, weil ich mich nicht gut benommen habe. Aber,
Was hast du getan?
Am Ende habe ich einem Mann einen aufgeklappten Burger vors Hemd geworfen, weil er so frech war.
Grandios.
Das fand mein Chef doof. Und so alles Mögliche, ne? Und was man auch für Geld sich kauft, schwachsinnige Dinge, die ich mir schon für Geld gekauft habe, was viele Frauen schon tun, ne? Und was man für die Kinder alles tut, was man nicht tun würde, wenn man keine Kinder hat. Also das ist so ein bisschen, wie geht's ins Allgemeine? Aber es ist ein ganz großer Spaß.
Gibt's Nacktheit auch?
Nacktheit?
Ja.
Was heißt das? Nackte Menschen auf der Bühne?
Ja.
Ja, aber nur untenrum.
Ja, dann bin ich auch dabei.
Auch nur die Männer.
Gut. Warum dieses Programm? Also ganz pauschal gefragt, wer kam auf die Idee und wie kommt man auf so eine Idee?
Also es gab ja ein Programm, das letzte Programm mit den Honky Donkeys, das letzte und erste, was es war, das hieß ja, das Leben ist kein Ponyschlecken, weil die gleichnamige Musik-CD, die ich aufgenommen hatte, auch so hieß, das hat sich klar ergeben, dass man da allgemein über das Leben erzählen kann. Und dann haben wir es war auch im Gloria gesessen nach irgendwie im Auftritt, ein paar Bier getrunken und überlegt, wie kann das neue Programm heißen, was macht man als nächstes? Und dann kam auch, ich habe bisher immer relativ, also bis auf die ersten Programme, wo ich klar aus den Tagebüchern vorgelesen habe, ich versuche immer den Titel so ein bisschen offen zu halten, ne? Mhm. Weil für Geld tun wir alles, das kann man mit unfassbar viel Leben füllen und so entstand die Idee und dann fange ich natürlich an mit mir selber zu brainstormen. Ich bin auch so eine Zetteltante, also ich hack's da nicht in mein Telefon, sondern ich schreibe es auf irgendwelche Zettel, die ich dann verliere. Wenn es mir wieder einfällt, war es wichtig. Wenn ich es vergessen habe, war es auch vielleicht gar nicht so wichtig. Ja. Und habe so Themen gesammelt. Und dann kam natürlich das Thema, ne, was, dass man über Nebenjobs, die man mal hatte in der Studentenzeit oder zu Schülerzeiten noch hatte. Es gibt ein ganz großes Kapitel über Florian Silbereisen, weil wir waren mit der Band bei Florian Silbereisen und mein Gitarrist hat aus Versehen beim Finale von dem Sommerfest der Volksmusik mit einem Wasserball Nana Muscuri die Brille von der Fresse geschossen. Das ist natürlich eine unfassbar schöne Geschichte,
auf jeden
die
Fall.
Man auch auf der Bühne erzählen kann.
Ja, sehr gut. Ja. Aber es geht in deinem Programm ja auch schon darum, dass ihr Musik spielt.
Ja, wir spielen Musiklieder, Musiktitellieder.
Musiktitellieder.
Mhm.
Was für Lieder und wie bist du darauf gekommen?
Sie kommen aus Bandreihen. Viele hat die Band selber geschrieben, im Gegensatz zum letzten Programm, was die Songs natürlich noch mal mehr zu unseren eigenen Songs macht. Ich habe oft Hooklines, ich kann überhaupt keine Songs. Ich kann schön Witze erzählen und Witze aufschreiben, aber Songs schreiben kann ich nicht. Wie diese Reimerei, das gibt dann so schlimme Muttertagsgedichte, wenn ich anfange, Songs zu schreiben. Und habe aber immer so gesagt, ach, ich hätte gerne so einen Song darüber, der davon handelt. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Song, der heißt Luftballon und handelt über Kinder, die furchtbar laut sind und die man dann nachher an Luftballon bindet und dann winkt, wenn die in das Land fliegen, wo nur die schlecht gelaunten Kinder drin sitzen. So. Und es gibt einen Song über Mädchenherzen, das ist auch so ein bisschen autobiografisch, dass man Mädchen, Frauen gar nicht verstehen kann. Und mal Königin, mal Diva, mal kleines Kind ist so ein Teil davon. Und es gibt einen Song, der heißt Scheiße drauf. Das ist auch super, weil das eben so, alles ist ganz schön an dem Tag, aber ich bin scheiße drauf. Das ist so ein, wo man sagt, ey, man hat doch das Recht, auch mal schlechte Laune zu haben, auch wenn rundherum alle fröhlich sind, aber ich bin jetzt scheiße drauf. Und gleich hau ich dir eine rein. So ist das in dem Song. Und ein Song heißt, der ist sehr autobiografisch, der heißt Halt's Maul. Und bezieht sich auch auf mich selber, dass ich eigentlich weiß, es ist manchmal besser, wäre nichts zu sagen, aber ich krieg's nicht hin. Mein Kopf, da gibt's eine Textzeile, die heißt, mein Kopf, der hat's geblickt, mein Mundwerk leider nicht. So.
Ist es so bei dir, dass du manchmal wünschst, du hättest Dinge nicht gesagt?
Ja, da ich spreche ja vor, ja.
Ja?
Ja.
Okay. Es geht ja auch darum, haben wir gerade schon ein bisschen drüber geredet, ich fand dieses sehr witzig, diesen Satz habe ich gelesen bei dir auf der Homepage, wann ist es eigentlich okay, die Bilder der Kinder unauffällig verschwinden zu lassen?
Mhm.
Da schwingt ja so ein bisschen mit dieses, ich sag mal, auf Neudeutsch Regretting Motherhood, mit dem Charlotte Roche ja auch so ein bisschen vorgestoßen hat, sag ich mal, so ein bisschen Popfeminismus. Also einfach so ein bisschen Dinge anzustoßen, die jetzt, sag ich mal, andere Mütter vielleicht auch die Probleme haben, aber sich gar nicht trauen, darüber zu reden. Ist es für dich ein Ding, dass du sagst, du möchtest da vielleicht auch so ein bisschen gesellschaftlich was bewegen, in Anführungszeichen?
Es ist so, dass ich finde, also ich bin unfassbar gerne Mama und bin auch an vielen Stellen so unfassbar angepisst von meinen Kindern und genervt und auch eine schlechte Mutter dann in dem Moment, weil ich die Geduld nicht habe. Mhm. Und ich bin in der Tat, es ist so politisch so ein heißes Eisen.
Total.
Weil Mütter müssten. Also es gibt da so eine, also es fängt mit dem Stillen an, wo dir schon die Daumenschrauben angesetzt werden, wenn du jetzt aber in deiner Hupe nicht genügend Milch hast und deine Kinder kriegen ja alle Allergien, die werden ja, weiß ich, Neurodermitis hoch 10. Das ist ja alles, es ist mit unfassbarem Druck verbunden, wo ich finde, dass Muttersein und Kind und Muttersein, Mama und Kind sein, ist so emotional, dass diese ganzen Zwänge das eigentlich echt auch zerstören können. Und ich glaube, dass auch jeder Mensch, also es ist ja auch nicht mehr die Gesellschaft, wie es früher war, dass du nur Mutter bist. Also mir kann, das auch steht, ist jedem frei, aber Mütter, die also, ne, alle studieren, alle wollen Karriere machen, alle arbeiten und damit aufzuhören, nur für die Kinder und 24 Stunden am Tag sich über irgendwelchen Schiss zu unterhalten, ob der jetzt so ein weich ist oder ob man da vielleicht eine Tablette nehmen muss oder sonst was, das kann nicht sein, dass das in der heutigen Gesellschaft einen total glücklich macht bis an dein Lebensende. Du bist ja auch selber noch da. Und das ist das Einzige, was ich meine. Also ich glaube, eine glückliche Mutter ist eine gute Mutter. Und zu versagen in diesem Muttersein ist legitim. Und es gibt keine Mutter, die nicht schon versagt hat. Und das ist aber, es wird nicht angesprochen. Die Kinder sind immer super. Und irgendwie war es letztens wieder so ein Beispiel, wo mein Kind, der eine ging so steil und dann rannte der irgendwie raus in den Garten brüllend. Und ich habe in der Küche gestanden mit so einem Glas Wein und hat gesagt, boah, jetzt würde ich ihm am liebsten einen aufs Maul hauen. Wo dann eine andere Mutter sagte, wie kannst du sowas sagen? Sag ich, sowas kann man total super sagen. Machen kann man es nicht. Ja. Weil man eben da natürlich sagt, nee, um Gottes Willen, ich bin ein denkender Mensch. Aber ich kann das doch sagen. Ich muss doch über mein Kind sagen können, du gehst mir auf den Sack. Also sage ich ja nicht zu dem. Doch, ich sage es zu dem auch manchmal. Aber ich beziehe mich auch mit ein. Ich glaube, dass ich meinen Kindern auch unfassbar auf den Sack gehe. Manchmal, auch wenn die erst 3 und 5 sind. Und ich finde das aber, nee, ist ja, hat nichts, fucking nichts mit den Emotionen zu tun, die ich meinen Kindern gegenüberbringe. Ich liebe diese Kinder. Trotzdem finde ich die manchmal scheiße. Also, ich meine, das steht nicht gegeneinander. Das ist ja. Aber in diesem Land, ich glaube, dass es auf der ganzen Welt so ist, echt schwierig. Und dass es Männer bzw. Väter da viel einfacher haben, weil sie sich viel besser distanzieren können, auch emotional. Und auch politisch, gesellschaftlich korrekt, das geht. Bei Müttern ja. Nicht, ne?
Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Ich meine, jetzt nicht nur auf das Motherhood-Ding angesprochen, aber auch auf deine vorherigen Dinge, dass du immer so ein bisschen Frauen und Männer gegeneinander ausgespielt hast. Es ist auch so ein Ding, dass du sagst, ich bin manchmal unglaublich frustriert, dass ich als Frau nicht die gleichen Rechte habe, die man als Mann genießt?
Nee. Ich bin ja gar nicht, ich finde Gleichberechtigung bin ich ja dagegen. Also Gleichberechtigung braucht man ja nur, wenn man sich nicht gleichberechtigt fühlt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein eigenes Ding, ne? Und das ist alles schon klar. Ich bin manchmal neidisch, wenn so die Väter nachts gar nicht hören, wenn man viermal wach. Also als Mutter hast du so einen Instinkt. Das ist so diese niedere Tierinstinkt. Als Mutter hörst du, wenn es nebenan geröchelt wird, der Vater pennt einfach weiter. Da denke ich auch manchmal, ja. Das war ja auch eigentlich gar nichts. Der hat sich nur herumgedreht. Ich hatte auch mal, das ist sowas, das ist in der Tat, wo ich neidisch drauf bin. Aber auf die Sachen, da muss sich jeder sein Leben so machen, wie er es hat. Und ich bin da nicht, dass ich denke, das muss jetzt alles, ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagt, Gott, das ist jetzt, da werde ich wieder hingerichtet. Aber ich sage auch, ich finde ja zum Beispiel auch Frauenfußball total bescheuert. Ne? Da können die Frauen in der Zeit auch Topflappen häkeln. Also da bin ich, muss ich häkel selber nicht gut. Das wird auch kuppelig, wenn ich es häkel. Aber ich finde es nicht schlimm. Also ich finde nicht, dass Frauen alles das machen müssen, was Männer machen. Und manche Sachen sind auch von der Natur so vorgegeben. Also ich meine, die können schon Fußball spielen gegeneinander. Aber stell mal vor, die deutsche Nationalmannschaft Frauen spielt gegen die Männer. Das ist erbärmlich wahrscheinlich am Ende. Muss ja auch nicht. So, aber es ist so, da kann auch jeder. Das ist immer einfach dieses wenn die Leute schaffen, über ihren Tellerrand zu gucken, wollen sie aber das haben, was auf dem anderen Teller drauf ist. Das ist doch blöd. Also man kann über den Tellerrand gucken und sagen, guck mal, da vorne, cool. Gut, obwohl ich habe auch Futterneid. Im Restaurant bestelle ich immer als Letzte, weil ich sonst neidisch bin, was die anderen haben. Aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Es ist Quatsch. Also ich bin ein rundum zufriedener Mensch mit meinem Frausein, mit meinem Muttersein, mit meinem... Und ich bin zufrieden, dass ich manchmal unzufrieden bin. Und das gehört dazu.
Unsere Sendung neigt sich dem Ende, denn es ist jetzt schon fast 7 Uhr. Neben mir steht Mia Böß und mein Kollege Ben Schmitz, denn der hat jetzt noch eine kleine Überraschung für die Mia vorbereitet. Denn wir haben am Ende der Sendung ja immer so ein kleines Spiel. Ben, was hast du vorbereitet?
Genau, also ich habe mir heute gedacht, das Thema von mir, und ich muss den Zettel so ein bisschen so halten, dass ich nicht spinksen kann gerade, das Thema von Mia Böß und auch im Programm und auch in diesem heutigen Gespräch war ja sehr oft irgendwie, ich bin ein Mädchen und was auch Männer und Frauen unterscheidet und darüber sprichst du ja auch sehr gerne, ja. Mia. Und da habe ich mir gedacht, wir spielen ein Ratespiel und zwar Zitate raten. Und zwar geht es nicht darum, dass ihr erraten könnt, wer das Zitat gesagt hat, sondern einfach nur, ob es ein Mann oder eine Frau war. Wenn ihr dann dazu noch sagen könnt, ich spiele das natürlich mit euch beiden, Jona, das muss ich jetzt dazu sagen, du musst auch raten.
Oh Gott.
Und ihr spielt quasi gegeneinander, es sind 5 Zitate, das heißt, es wird einen Gewinner und einen Verlierer geben, ja. So sind wir hier bei Echo ganz hart. Und wenn ihr dazu noch sagen könnt, wer es war, bringt euch das zwar keine Extrapunkte ein, aber bestimmt massenhaft Respekt auf jeden Fall.
Viel Liebe. Ich sag nur, ob es ein Mann oder eine Frau war.
Ich fange einfach mal direkt an mit dem ersten Zitat. Und das lautet folgendermaßen. Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat.
Das kann nur ein Mann gewesen sein. Okay. Das ist doch schwachsinnig.
Du hast
ja
schon mal eine Tendenz.
Da muss ich jetzt Frau sagen, sonst ist ja langweilig sonst, oder?
Nö. Wir haben ist ja noch 4 vor uns. Wenn es jetzt das letzte wäre, wäre es langweilig. Aber
ja, dann sage ich auch Mann.
Auch Mann? Es ist tatsächlich ein Mann. Es war Alfred Hitchcock. Der berühmte Regisseur.
Ja, das war ja noch eine andere Zeit.
Aber das ist jetzt auch der einfache Einstieg gewesen.
Ein anderes Jahrtausend.
Genau.
Okay, gehen wir einfach mal weiter. Das nächste Zitat lautet, eine Frau macht niemals einen Mann zum Narren. Sie ist bloß dabei und sieht zu, wie er sich selbst dazu macht.
Das hat eine Frau gesagt.
Okay. Mia sagt, hat sich sehr schnell entschieden für eine Frau.
Ich habe das Zitat gar nicht verstanden, deswegen sage ich auch Frau, weil das war mir zu klug, das kann nur eine Frau gewesen sein.
Es war tatsächlich ein Mann und damit steht es dann 1-1 immer noch. Denn das war Frank Sinatra, der das gesagt hat.
Guck mal da, über die ganze, aus der Klamottenkiste die ganzen...
Ja, ich habe mir so ein bisschen aus der Popkultur, ich wollte jetzt nicht Alice Schwarzer nehmen, die ist schon mal nicht dabei, habe ich jetzt schon verraten.
Okay. Schade.
Schade, genau. Das nächste Zitat. Ich frage mich manchmal, ob Männer und Frauen überhaupt zueinander passen. Vielleicht sollten sie lieber nebeneinander wohnen und sich ab und an besuchen.
Das fände ich großartig.
Dann bist du ja ein Mann. Ich sag, das war aber jetzt eine Frau, weil es sind jetzt schon 2 Männer gewesen, ne? Jetzt müsste ja auch mal langsam eine Frau kommen. Ich gehe ja statistisch ran.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja immer die Logik, nach der ich aber ja nicht handle eigentlich.
So,
aber das nur dann.
Aber da du mich jetzt versuchst, in die Irre zu leiten, sage ich trotzdem Frau.
Ich sage, es war ein Mann.
Okay, Mia hat das Irreleiten super gut erkannt. Das war Catherine Hepburn.
Siehst du? Das habe ich auch gedacht. Das ist ja
super gute Schauspielerin. Ja, muss ich ja, Ich versuche hier gerade auf Quizmaster zu machen. Ich gehe direkt weiter. Das nächste Zitat. Ich weiß nicht immer, wovon ich rede und ob das Sinn ergibt, aber ich weiß, dass ich recht habe.
War das nicht Audrey Hepburn?
Die war doch gerade.
Nee, das war Catherine Hepburn. Hatten wir gerade.
Ach so,
Audrey Hepburn hatten wir nicht.
Ich glaube, das war eine Frau.
Du sagst, es war eine Frau. Also übrigens, es steht 2-1 für Mia bis jetzt.
Das ist ja für mich egal, was ich sage. Das ist ja unentschieden. Ne? Ich sage aber auch, dass es eine Frau war.
Auch, dass es eine Frau war?
Ich sage, es war Audrey Hepburn.
Okay, es war tatsächlich ein Mann. Oh. Und damit bleibt es bei dem 2-1 für Mia. Und es war kein geringerer als Muhammad Ali. Ein sehr großes Männervorbild. Und ich finde, es ist trotzdem ein sehr, ja, ich sag mal, weiblich behafteter Satz. Wir kommen zum letzten Zitat und es steht bei dem Stand von 2-1 für Mirja, ist das der entscheidende auch, ob der Jona noch einen Unentschieden retten kann oder ob es bei dem Sieg für den Gast bleibt. Eine Frau ist wie ein Teebeutel. Du kannst erst beurteilen, wie stark sie ist, wenn du sie ins heiße Wasser schmeißt.
Was sagst du?
Nee, ich erwarte auch, was du sagst, weil ich in jedem Fall dasselbe sage, dann habe ich ja jeden Fall gewonnen. Unfassbar schlau, ne?
Das ist
verschlagen.
Sehr, sehr
gewitzt. Das ist schon sehr gewitzt. Fall. Gewitzt und fuchsig.
Ja, war nicht ganz bis zum Ende gedacht. Frau ist zu stark für ein Thema.
Können wir in der letzten Runde auch sagen, du kriegst einen Minuspunkt, wenn du es falsch hast.
Boah. Das kannst du doch nicht mit Spielregeln beugen am Ende.
Ich sag, es war eine Frau.
Okay. Ich hätte es aber auch jetzt gesagt, ehrlich. Also ich bin ja ehrlich. Ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass es eine Frau ist.
Ja, es war auch eine Frau tatsächlich. Habt ihr beide recht und damit bleibt es dann am Ende bei dem 2-1 oder 3-2. Ist ja egal. Ja, ein Punkt Unterschied. Der Gast hat gewonnen. Ist doch egal mit welchen Punkten.
Ich gebe mich
oder Niederlage.
Schlechte Laune jetzt hier.
Um das Ganze abzuschließen, es war Eleanor Roosevelt. Tatsächlich die Frau von Theodore Roosevelt. Sollte jedem ein Begriff sein.
Catherine Hepburn.
Ja, Catherine Hepburn war das eben, genau. Audrey habe ich nicht gemacht.
Ja. Warum nicht?
Aber die war eigentlich ganz cool.
Gut, damit...
vielen Dank, ja.
Vielen Dank. Ich habe
ich
verloren.
Gewonnen? Ich gewonnen,
du hast eine Flasche
gewonnen.
Cola Light gewonnen.
Genau. Cool. Oder einen Kurs von uns beiden.
Ah.
Nee. Wir sind am Ende der Sendung.
Ja.
Ich bedanke mich bei dir. Ich würde aber noch fragen, warum hast du unseren nächsten Song mitgebracht, Blurred Lines von Robin Thicke?
Den finde ich ja, ich finde Robin Thicke ganz putzig.
Putzig?
Das ist ein unfassbar scheiß Adjektiv für einen Mann. Das will man von einer Frau ja nicht hören, dass man putzig ist. Aber ich finde den, ich bin ja, der ist ja ein Duett mit Pharrell Williams, den ich auch irgendwie cool finde. Und wenn Happy nicht schon so durchgenudelt wäre, hätte ich auch Happy sonst genommen, obwohl ich bei Happy immer noch tanze. Aber den Robin Thicke finde ich einfach putzig.
Okay.
Ich finde den, und ich mag dieses Video, man guckt ja gar nicht mehr Videos, aber das habe ich noch gesehen, da tanzt er so lustig und so. Frauen rennen durchs Bild und ich mag auch den Song. Ich kriege davon einfach gute Laune.
Ich finde ihn ja ein bisschen problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das so ein bisschen in diese Rape-Culture-Kerbe reinschlägt, aber das nur am Rande. Ich bedanke mich trotzdem. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich bei dir, dass du
am
bei
Ende gibt es nochmal hier alles, ne?
Genau, einmal so richtig
auf die Fresse.
Genau. Vielen Dank, Mirja, vielen Dank, Ben, vielen Dank, René, für den Beitrag. Mein Name ist Jona Pencek, das war Echo mit Mirja Böß. Ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich, diese Sendung hinter mich gebracht zu haben, weil ich unglaublich nervös war. Genau. Nein, aber ihr könnt uns auch gerne schreiben an echo@kölncampus.com mit euren Anregungen, Wünschen, Kritik, weiß ich nicht. Oder auch für Beschimpfungen, falls ihr mich total scheiße findet oder auch Mirja Böß, wir leiten das dann weiter.
Mal, gerne.
Oder auch auf Facebook, Köln Campus. Ja. Ansonsten würde ich sagen, tschüss.
Damit wär's das, genau.
Ja, genau.
Alles klar. Und das letzte Wort hat natürlich immer bei Echo der Gast. Das muss ich hier kurz anmerken.
Ich fand's schön bei euch. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass du dir eben Bier bestellt hast und das immer noch da steht und gleich warm ist. Darüber lache ich mich zu Hause kaputt, wenn ich aus dem Kühlschrank gleich mein kaltes Bier.